Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Nur Golf auf meinsportradio.de.
Volles Programm heute hier bei Nur Golf auf meinsportradio.de. Malte Asmus begrüßt euch in der Sendung. Wir gucken heute auf diesen Start des Mega Rolex Series Marathons auf der European Tour. Geht ja los in dieser Woche mit der Open de France. In der nächsten Woche dann die Irish Open, dann die Scottish Open und dann gibt's ja auch schon das nächste Major, The Open. Also es geht Schlag auf Schlag momentan auf der European Tour und wir gucken zur Open de France, quasi ja auch Generalprobe für den Ryder Cup, wenn man so will. Wir haben die PGA Tour im Blick, wir gucken zum Quicken Loans, wir haben einen Major bei den Senioren und wir haben einen Major bei den Damen. All das heute hier bei uns in der Sendung und ich freue mich, dass Desiree Wolf, unsere Expertin, das pünktlich geschafft hat. Hallo Desiree.
Hallo, pünktlich wie immer.
Ja, pünktlich wie immer, obwohl das bei dir ja eigentlich kein Problem ist, spielt nur darauf an, dass David Howell auf der European Tour in dieser Woche nämlich seinen Start ein bisschen verpennt hat. Der musste am Freitag zur zweiten Runde eigentlich um 7.30 Uhr da sein, aber er ging irgendwie davon aus, dass er erst um 7.40 Uhr abschlagen müsste und das, obwohl er nur 300 Meter entfernt im Hotel wohnte, sagte selber, das ist mir richtig peinlich, bei dem kurzen Weg dann auch noch zu spät zu kommen, aber am Ende war es auch egal, die Strafschläge für sein verpasstes erstes Loch, die nahm er hin, zur 2 war er dann rechtzeitig wenigstens da bei seinem Flight, aber schoss sich dann selbst raus, hatte mit der Entscheidung sowieso nichts zu tun, der Cut war für ihn nicht drin. Wir haben den Cut geschafft und wir legen gleich los hier mit der Open de France.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Open de France im Le Golf National Paris. Unsere erste Station hier bei Nur Golf auf meinsportradio.de mit Malte Asmus und Desiree Wolf. Und wir gucken auf den Sieg von Alex Noren. Mit minus 7 hat er sich am Ende durchgesetzt vor den geteilten Zweiten, vor Russell Knox, Julian Surrey und Chris Wood, die alle bei minus 6 am Ende landeten. Aus deutscher Sicht, da können wir eigentlich fast schon den Mantel des Schweigens drüber decken. 103. und am Cut gescheitert Max Kiefer und Marcel Siem und 123. ebenfalls nach dem Cut schon raus Martin Keimer. Desiree, bevor wir auf die Deutschen eingehen, lass uns auf die Spitze gucken. Lass uns auf Alex Noren gucken. 7 Schläge Rückstand vor dem letzten Tag.
Ja, das ist mal eine Performance. Freut mich sehr, muss ich sagen, weil ich am ersten Tag das Leaderboard dann irgendwie mal so durchgescrollt habe und ihn sehr, sehr weit unten entdeckt habe. Er hat am ersten Tag eine 73 gespielt, am zweiten Tag eine 72, nur leicht verbessert. Hat aber für den Cut gereicht. Und dann dachte ich mir so, das ist eigentlich komisch, weil ich Alex Noren da deutlich weiter vorne gesehen hätte in meiner Einschätzung. Und so ein bisschen verwundert war, dass er mit dem Course am ersten Tag also wirklich nicht zurechtgekommen ist. Das hast du auch gesehen, wenn du dann gesehen hast, wie er da so gespielt hat. Das war einfach, hat noch nichts gepasst. Und der hat aber sich mal so richtig dran gewöhnt im Lauf dieser 4 Tage und hat jetzt eine Riesenperformance abgeliefert und eben am Schlusstag auch völlig unerwartet. Also du hast schon gesagt, er war 7 Schläge zurück, sich da kontinuierlich nach vorne gearbeitet mit einer Tages-Insgesamt-Runde von minus 4 und sich da so ganz knapp letztendlich, ja, also wir werden heute noch zu deutlich größeren Abständen kommen zwischen Sieger und Rest des Feldes, aber hier ist es ja wirklich nur ein Schlag vor Russell Knox, Julian Surrey und Chris Wood. Und das ist also war ein knappes Ding, aber er hat es durchgezogen und ja, hat mich da bestätigt in meiner Einschätzung, dass ihm dieser Platz doch eigentlich dann doch gut liegen müsste, hat er da wirklich noch gezeigt.
Und angesichts dieses großen Rückstands nach der dritten Runde hat er selber gar nicht so richtig dran geglaubt, dass das noch funktionieren kann, hat er hinterher auch im Siegerinterview bei der European Tour gesagt. Es fühlt sich alles irgendwie unwirklich an.
It feels unreal. Yeah, I wasn't expecting this at all. I wasn't expecting it, you know, last three holes. I just trying to get somewhere close to a playoff and then but I was very fortunate to end up like this, yeah.
Ja, denn er hat sich am Ende auf diesem schweren Ende dann durchgesetzt. Birdie an der 16, Birdie an der 17, die 18 mit Par gespielt und das reichte dann am Ende, um tatsächlich oben zu sein. Er hat auf der ganzen Runde am Schlusstag hat er 5 Birdies gespielt, nur ein Bogey. Und hat sich bei den Kollegen der European Tour dann auch geäußert dazu, was denn der Schlüssel zum Erfolg war.
Yeah, I mean, I just you know managed to hit it a lot better off the tee the last 2 days than the first 2 days and around here you can't miss fairways, you know, it's so tough and you know it, once you're on the green they're like somewhat flattish and not extremely difficult, but to get on it it's a tough part, so. Probably the best ball striking weekend for a long time.
Desiree, kann man bei ihm auch sagen, dass er aus den ersten beiden Tagen dann ja letztlich die richtigen Schlüsse gezogen hat? Denn eine 73 an Tag 1, eine 72 an Tag 2, verglichen mit der 65 an der 3 und der 67 am vierten Tag, das ist ja doch schon ein gewaltiger Trend nach oben.
Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, dass das, also bei so einem Platz, ich meine, wir sprechen jetzt von dem Austragungsort des Ryder Cups dieses Jahr und der Le Golf National ist einfach ein wirklich schwieriger Platz, was du jetzt ja auch daran siehst, dass die also nicht mit minus 20 um die Ecke kommen, sondern eben mit minus 7 und das finde ich schon ein sehr, sehr gutes Ergebnis letztendlich als Finalscore und ich glaube tatsächlich, dass du dich an diesen Platz gewöhnen musst, dass du dich da ein bisschen drauf einspielen muss, dass es natürlich auch ohne Eingewöhnung klappen kann. Das haben ja andere Kollegen gezeigt. Alex Noren hat sich ein bisschen Zeit dafür genommen oder hat die Zeit gebraucht. Aber ich glaube tatsächlich, dass er sich da dann so ein bisschen einfach dran festgebissen hat und gemerkt hat, nee, Moment mal, läuft schon, Cut habe ich jetzt geschafft. Und dann ging halt am Samstag da einfach wirklich die Rechnung dann auf. Ja. Und dass er den Platz spielen kann, steht eh außer Frage. Aber das sind ja so viele Faktoren, die dazukommen, die dann so einen Profi davon abhalten, diesen Platz dann auch gut zu spielen, selbst wenn sie ihn theoretisch gut spielen könnten, das wissen wir ja und das trifft ja dann auch weite Teile des Feldes oft. Noren hat halt die Kurve einfach rechtzeitig gekriegt und das richtig gut rumgerissen, buchstäblich das Ruder und dafür gebührt ihm der größte Respekt und du hast halt auch in der Schlussrunde einfach, wenn du dir mal die geteilten zweiten und fünften anschaust, hast du halt die üblichen, ich würde sagen, zwei Tendenzen. Du hast Russell Knox auf einem geteilten zweiten Platz, der nun wirklich von hinten kam, sich um 16 Plätze verbessert hat, der einfach mal eine bogeyfreie Runde spielt und eine minus 6, wo du sagst, ja, lief. Der aber, haben wir auch schon öfter erwähnt, natürlich also völlig entspannt spielen konnte, weil eigentlich zu Beginn der Runde hätte jetzt mal keiner gedacht, dass er so weit vorne zu finden ist. Dann ist er auf einmal mit im Kampf um die Führung. Dann hast du Julian Surrey, der da vorne schon war, der letztendlich dann auch gut angefangen hat. Zwei Birdies, ein Bogey, ja meine Güte, spielt dann einen Eagle an der 9, also alles schick. Ein Birdie an der 10, läuft alles super, an der 14 auch noch ein Birdie. Sieht dann eigentlich schon wieder klare Siege eine Zeit lang fast aus. Ja. Und dann verpatzt er eben das Finish mit einem Bogey 15 und einem Double Bogey an der 18. Also hinten raus so richtig eingebrochen. Also das wäre eigentlich, also ich glaube, da haben eben das kombiniert mit den Birdies auf 16 und 17 von Noren, ist dann halt der Unterschied. Du hast einen Chris Wood, der das Ergebnis nicht halten kann, eine plus 2 spielt. Du hast einen Markus Kinhult, einen sehr jungen Spieler, der ein super tolles Wochenende gespielt hat, aber eben ein Triple Bogey an der 4 spielt, ein Double Bogey an der 15, noch ein Bogey dazu, also mit plus 5 am Platz geht. Du hast einen John Rahm, der nicht durchstarten kann, auch mit einem Triple Bogey übrigens und eine plus 1 spielt. Und dann letztendlich ein Matthew Southgate, um Gottes Willen, der wundervolle 5 Birdies auf den Frontline spielt und hinten raus gerade mal ein Bogey noch an der 17, aber der natürlich auch sich von ewig weit unten dann verbessert hat und eigentlich nicht unbedingt um die Führung hätte mitspielen müssen als Tagesausgangspunkt. Und insofern ist es schon hoch einzuschätzen, finde ich, von Alex Noren, dass er da das Feld knapp überholt hat. Er hat natürlich profitiert von den Schlussfails, sage ich mal, von auch vor allem von Julian Surrey. Aber das ist halt dann auch das Ding, das wirklich dann mit minus 4 heimzubringen und eben am Schluss die Qualitäten zu zeigen. Und der ist halt wirklich der Einzige, der unbeschadet die letzten drei Löcher gespielt hat. Also wo du wirklich, also das haben erst viel, viel weiter unten, Hao Tong Li ist es auch gelungen. Der hat auch 16, 17 in Birdie gespielt und 18 im Paar. Aber ansonsten haben alle da irgendwo ein Bogey oder sogar ein Doppelbogey mindestens mit drin auf den letzten drei Löchern. Und so, ja, hinten raus gewinnst du halt dann das Turnier und da kommst drauf an. Und da hat er große Nervenstärke bewiesen und die hat er aber erwiesenermaßen, er ist ja eh so ein cooler Schwede auch, der sich da nicht großartig beeindrucken lässt.
So sieht's aus. Und man konnte sich ja auf Seiten von Knox, Zuri und auch Kinhult dann ja auch damit trösten, dass die ja schon dann auch ihren Open Championship Startplatz erreicht haben. Also die haben sich den dann noch gesichert dürfen, auch dank dieser Platzierung im Le Golf National dann auch in drei Wochen bei The Open dann abschlagen. Das ganze Turnier ja auch letztlich irgendwie eine perfekte Präparation für die jetzt kommenden Events auf der European Tour, denn alle Irish Open, Scottish Open und British Open, das ist ja mehr oder weniger Linkskurs und auch der Kurs in Paris, der hat ja durchaus Tendenzen eines Linkskurses, auch wenn er ja jetzt weit weg von der Küste liegt.
Ja, die Lage ist nicht unbedingt auf einen Linkskurs hindeutend, aber er ist definitiv so gebaut. Und finde ich deswegen auch eigentlich ganz charmant. Du hast einen Linkskurs ohne Küste, aber wirklich schwierig zu bespielenden Platz. Es wird tricky sein und wir haben ja tatsächlich auch den Spion im Feld gehabt.
Der Justin Thomas, genau, der kam ja rüber, der wurde rüber geschickt in geheimer Mission.
Genau, JT undercover, hat sich dann auch nicht zu weit vorne platziert, um nicht unnötig aufzufallen. Nein, auf dem geteilten achten Rang gutes Ergebnis, aber er hat jetzt zum Beispiel diesen Platz, man verzeihe mir diese Despektierlichkeit, aber einfach nur mittelmäßig gespielt. Also aus einfach, wenn du guckst, wo der herkommt und was der für eine Weltranglistenplatzierung hat. Der hat 70, 70, 69, 71 gespielt. Das sind vier Runden, alle irgendwie okay. Er kam dann wirklich dann auf einem geteilten achten Platz rein. Das ist jetzt auch nicht so irgendwie wahnsinnig wichtig. Als Weltranglistenzweiter braucht er dieses eine Ergebnis sicherlich nicht, aber er war mit Sicherheit da, um schon mal für den Ryder Cup den Platz vorzutesten und musste mit anschauen, dass es da eben Spieler gibt, wie Russell Knox mit seiner 65 am Schlusstag, wie Norin mit der 65 am zweiten Tag, die den Platz dann schon noch einen Ticken besser spielen können. Und ich glaube, für Justin Thomas war das ein Vorbereitungswochenende letztendlich auch, weil die Amerikaner und besonders natürlich auch jetzt, ich würde sagen, die noch etwas unerfahreneren Amerikaner aus dieser ganz jungen Garde natürlich jetzt nicht täglich auf solchen Golfcourses spielen und entsprechend sich da auch so ein bisschen erst reinfinden müssen. Und fand ich interessant, dass das wirklich, also dass er sehr solide gespielt hat, aber dass da keine einzige Runde jetzt dabei war, die so richtig tief ging und wo er so richtig sich absetzen konnte.
Mhm. Lass uns nochmal, weil wir gerade den Ryder Cup angesprochen haben, nochmal auf Alex Noren gucken. Das ist ja auch einer, der sich durchaus Chancen ausrechnen konnte, dazu zu gehören. Und jetzt ist er auch drin im Ranking, nämlich auf dem 6. Platz des aktuellen Ryder Cups Rankings. Momentan hätte er also sein Ticket inne und mit einem Sieg im Le Golf National, also auf dem Kurs, wo dann auch der Ryder Cup Ende September ausgespielt wird, dann ist er ja sowieso einer, den man auf jeden Fall auf der Rechnung haben muss. Er hat sich auch in Sachen Ryder Cup geäußert bei den Kollegen der European Tour.
Yeah, I mean, when you're, nothing is for granted, you know, for sure yet with the standings, you know, when I walk around here, you know, if you get on the team, it's like you think about how it would be with, you know, all these people and all that pressure and you know, and the joy and everything. So it's, it's fun. It's a cool venue, isn't it?
Also, er weicht da noch so ein bisschen aus in Sachen Ryder Cup, aber den muss man mitnehmen.
Ja, völlig unnötig. Also der ist dabei. Und den hätte ich auch mitgenommen, wenn er bei diesem Turnier jetzt nicht dieses Ergebnis gespielt hätte. Also weil Alex Noren einfach in diesem Jahr unglaublich gute Ergebnisse eingefahren hat, sehr beständig ist, sehr nervenstark ist. Da geht's ja nun wirklich drum, dann letztendlich beim Ryder Cup. Also der wäre jetzt auf meiner aktuellen Liste sowieso auf jeden Fall aufgetaucht und zur allerhöchsten Not. Aber ich war mir da auch sicher, dass er sich sowieso regulär qualifiziert hat. Da müsste jetzt schon viel passieren, dass das nicht mehr erreicht. Also ich hätte ihn sonst auch als Captain's Pick mitgenommen, weil wie gesagt, also deswegen war auch mein Blick tatsächlich, also das habe ich jetzt auch nicht immer, dass ich nach einem speziellen Spieler schaue, der nicht zu meinen absoluten Lieblingsspielern gehört. Also ich mag ihn wahnsinnig gerne, aber ich meine, der gehört nicht zu den üblichen Verdächtigen, wie jeder weiß, dass ich irgendwie Olesen-Fan bin. Mhm. Da gucke ich natürlich, was hat der gemacht, das hat mich auch nicht erfreut. Aber Noren ist mir wirklich aufgefallen am ersten Tag und Und da war ich eben verwundert. Und das war so eine spontane Reaktion, ohne drüber nachzudenken, weil ich mir einfach gedacht habe, nee, das kann ich jetzt überhaupt nicht verstehen. Und insofern, also ich halte ihn für absolut prädestiniert, in diesem Ryder Cup Team dieses Jahr zu sein. Und ja, also da natürlich hält er sich bedeckt. Keiner von den Spielern, die vorher noch nicht Ryder Cup gespielt haben, können frühzeitig sagen, ja klar bin ich im Team. Das wird nicht gut ankommen. Mhm, ich meine, man weiß es von den üblichen Verdächtigen, dass die im Team sein werden. Aber Alex Noren hat da einen Riesenschritt jetzt getan. Und wie gesagt, ich glaube noch nicht mal, dass es genau dieses Ergebnis gebraucht hätte, aber damit ist er jetzt wirklich sicher drin.
Er ist ja kein Sandro Wagner, der das nach außen so transportiert, um mal den Fußballvergleich zu kriegen. Aber Thomas Björn ist auch kein Jogi Löw. Aber lass uns die Fußballvergleiche lieber lassen.
Oh ja.
Obwohl Schweden können die Deutschen sagen, ja auch ein bisschen was lernen. Da können wir gleich nochmal auf Martin Keimer und die Deutschen gucken. Da hätten sie sich bei Noren ein bisschen was abgucken können. Aber was man jetzt nochmal sagen
nicht
muss.
Nicht nur bei Noren übrigens.
Nee, das stimmt auch wieder. Stimmt, Kienholt war ja auch gut. Also wo gerade den Vergleich mit den Schweden da haben, weil der von der WM noch so präsent ist. Aber Noren, das ist ja einer, der kann von hinten wieder zurück ins Geschehen kommen. 2017 bei seinem letzten Gewinn vor diesem Turnier, BMW Championship in Wentworth, da hat er sich ja auch 7 Schläge Rückstand nicht schocken lassen, hat mit einer 62 am Sonntag dann in Wentworth das Ganze aufgeholt und nochmal gedreht. Also der weiß, wie das ist. Wir gucken gleich auf die Deutschen hier bei nurgolf auf meinsportradio.de. Martin Keimer, Marcel Siem und Maxi Kiefer.
Kick in Rush. Die WM 2018. Deine täglichen Podcasts zum größten Sportevent des Jahres. Auf meinsportradio.de. In Kooperation mit 90plus.de. Kick in Rush. Das WM-Tippspiel auf meinsportradio.de. Präsentiert von Mobilcom Debitel. Registriere dich jetzt auf meinsportradio.de/kickandrush und gewinne jeden Spieltag ein nagelneues Sony Xperia XZ2 Kompakt. Bereitgestellt von Sony. Kick and Rush, die WM 2018 auf meinsportradio.de. Werde der Zar des Tippspiels.
Desiree, wir müssen über die Deutschen sprechen, auch wenn das kein besonders schönes Thema ist jetzt bei der Open de France. Letzte Woche in Köln im Golfclub Gut Lerchenhof, also in Pulheim vor den Toren Kölns bei der BMW International Open, da sah das alles viel freundlicher aus. Maximilian Kiefer und Martin Keimer, die konnten sich als Führende, als Co-Leader des letzten Tages in die vierte Runde begeben. Martin Keimer wurde am Ende geteilter Zweiter. Kiefer hat es ein bisschen nach unten zerlegt, aber immerhin trotzdem eine gute Platzierung für ihn. Davon war jetzt im Le Golf National nicht viel zu sehen. Kiefer und Siem, 103. Martin Keimer, 123. Für alle gab es kein Wochenende.
Nee, also ja, also was soll ich dazu sagen? Einfach nicht zurechtgekommen. Also wenn man jetzt bei Alex Noren sagt, dass er mit seiner 73, also aus meiner Sicht jetzt, am ersten Tag mit dem Platz nicht zurechtgekommen ist, dann heißt eine 77 am ersten Tag definitiv nicht zurechtgekommen. Und Martin Keimer, ich meine, er hat wirklich, er hat da Bogies in Serie gespielt. Also er hat am ersten Tag wirklich auf der 1 ein Bogie, dann ein Birdie an der 2, das war gut. Und dann erstmal ein Triple Bogie an der 4. Bogie hinterher. Der hatte also auf 4 Löchern gleich mal 6 Schlagverluste eingeheimst. Dann noch ein Bogie auf der ein Birdie auf der 11. Das hat er übrigens auch am zweiten Tag gespielt, das Loch mager offensichtlich. Aber dann halt auch an beiden Tagen die 18 im Bogie gespielt. Am zweiten Tag ein Quadruple-Bogie auf der 6, ein Double-Bogie auf der 15, plus nochmal diverse Einzelbogies. Also, nee, lief nicht. War jetzt, also ich muss gestehen, dass ich auch nichts davon gesehen habe. Und aber das ist halt natürlich gar nicht das, was er selbst da erwartet. Und wenn er noch vorhatte, sich da für den Ryder Cup zu zeigen, dann war das jetzt nicht der Auftritt, den er sich gewünscht hat.
Ja, und das nach dieser letzten Woche, wo es ja dann in Köln da doch noch sehr, sehr gut aussah. Aber der Wind kam natürlich auch auf am ersten Tag. Da waren die Bedingungen nicht unbedingt ideal jetzt, aber andere sind damit auch zurechtgekommen. Also von daher auch das keine große Entschuldigung letztlich. Also müssen wir mal gucken, wie es dann in den nächsten Wochen weitergeht. Aber der gute Lauf, den Keimer auf der European Tour zumindest hatte, wenn wir die US Open mal ausnehmen mit geteilten oder mit Top 10 in Italien und dem geteilten Zweiten dann in Köln, der ist auf jeden Fall erstmal wieder gestoppt. Das Momentum ist wieder dahin.
Ja, wird man jetzt sehen. Also ich meine, das wird jetzt alles auch nicht einfacher. Keimer ist jetzt auch nicht der absolute Linkskurs-Spezialist von seinem Spielstil her. Natürlich kann er die Plätze spielen, das ist überhaupt kein Thema, oder kann das theoretisch, wenn er gut in Form ist. Aber ich würde jetzt vermuten, dass die anstehenden Turniere, die du ja schon aufgezählt hast, nicht zwingend jetzt sein Spiel am besten zur Geltung bringen. Und insofern, also da kann man jetzt gespannt sein. Manchmal ist es ja so, dass es gerade gut ist, wenn man eigentlich da vielleicht gar nicht so die Erwartungen hat, dass er uns da überrascht. Kann ja auch sein. Würde mich freuen, um Gottes Willen. Mhm. Aber es sieht jetzt im Moment nicht so richtig gut aus. Aber generell gilt natürlich sowieso, du hast schon den Verweis auf die BMW International Open gezogen, wenn du einen guten Turnierverlauf da hattest, darfst du dich natürlich nicht von einem verpassten Cut dann gleich wieder irgendwie entmutigen lassen. Das sollten wir auch nicht von außen betrachtet. Aber wenn man jetzt mal realistisch ist, ist es halt auch ein ganz kleiner Unterschied von der Platzbeschaffenheit her von Köln jetzt da nach Paris. Das ist halt nochmal ein anderes Kaliber, was du knacken musst wirklich als Course. Und das ist ihm jetzt halt nicht gelungen. Und wir werden gucken, was jetzt die nächsten Turniere bringen, ob er da dann einen besseren Zugang findet.
Haben wir auf jeden Fall im Blick. Martin Keimer haben wir aber auch im Vorfeld des Turniers in Paris im Blick gehabt. Der hat nämlich mit der European Tour so ein kleines Spaß-Event mit Matthew Fitzpatrick abgehalten. Eine 14-Schläger-Challenge.
Ja, das war sehr, sehr lustig und das hat mir auch gut gefallen. Das finde ich auch wichtig, dass er sowas macht. Martin Keimer ist jetzt ja nicht so ein lauter Typ auf der Tour, was ich prinzipiell auch schätze. Ich finde, es muss nicht jeder da extrovertiert sein, bis zum geht nicht mehr. Sind die Golfer ja eh tendenziell nicht. Aber er hat da wirklich, man sieht da auch so ein bisschen, das Standing hat mit Matthew Fitzpatrick ein paar drei eben auf dem Golf National gespielt. Und das Ding war halt, dass die abwechselnd gespielt haben und die mussten zusammen 14 Schläge aus einem Bag verwendet haben. Also immer, wenn einer einen Schläger verwendet hat, war er für den anderen dann weg. Mhm. Und haben sich da so rangetastet und klar, das war also ein Loch, was du normalerweise mit einem Achter oder Neuner Essen spielst, da waren die natürlich dann noch am ehesten dran, aber die mussten dann eben so ein paar Drei auch mit einem Driver spielen und irgendwie gucken, dass der dann halt nicht drüber rausrollt, das ist natürlich dann nicht zwingend gelungen und ganz zum Schluss war Martin Keimer mit dem Putter dran und das war für einen Putter kein schlechter Versuch, muss ich sagen, und das ist halt wahnsinnig lustig, das kann man tatsächlich auch mal, also wenn man die Möglichkeit hat auf einem Platz und da eben, du kannst natürlich nicht den normalen Spielbetrieb aufhalten, aber einfach sich da mal so ein paar Drei reservieren kann für eine Zeit, kannst du das natürlich mal machen, weil das ist, du siehst halt, ich finde das gerade also für Golfamateure auch wahnsinnig interessant, wie du natürlich jetzt nicht zwingend mit deinem einen optimalen Schläger irgendwas spielen kannst, sondern du kannst natürlich einen längeren Schläger nehmen und dann eben aufmachen oder du kannst dann eben keinen vollen Schwung und so weiter. Also das dann, da brauchst du dann Ballgefühl und so ein bisschen Vorstellungskraft. Also dieses Par 3 für einen Profi mit einem Driver ist natürlich völlig irrsinnig eigentlich, aber dann musst du halt gucken, wie du den irgendwie möglichst hoch spielst oder whatever. Also kann man so viel variieren und so viel letztendlich auch austesten und das ist, man gibt ja das krasse Gegenteil, das hat ja Seve Ballesteros schon immer sehr, sehr gerne gemacht, dass er sagt, okay, ich spiele eine ganze Runde nur mit einem 7er Eisen. Das kann man auch mal machen, damit kann man auch putten. Und das war jetzt halt die gegenteilige Lösung, dass du mit relativ vielen verschiedenen Schlägern dann eben gucken musst, da hinzukommen. Und Martin Keimer musste dann doch Matthew Fitzpatrick ganz knapp da auch letztendlich zugestehen, dass er da gewonnen hat. Obwohl er ihn so ein bisschen als deutlich jüngeren Spieler schon so ein bisschen aufgezogen hat, von wegen, hey, also ich bin doch hier der Alteingesessene und so. Also das war schon interessant, die Vibrations da. Hey,
2 Majors, 3 Ryder Cups, also da kann man natürlich dann auch schon mit der Erfahrung ein bisschen wuchern. Also insgesamt dann eine lustige Veranstaltung. Schaut euch das Ganze doch als Video nochmal bei den Kollegen der European Tour an, europeantour.com. Dort findet ihr dieses Video von dieser 14 Club Challenge. Und wir blicken rüber, bleiben im Grunde dann auch beim Thema Ryder Cup, denn auf der PGA Tour, da hat sich auch einer in den Vordergrund gestellt, der beim Ryder Cup jetzt wohl klar mit dabei ist, Francesco Molinari, nämlich Erdrutschsieg beim Quicken Loans National. Und da schauen wir jetzt gleich drauf, hier bei nurgolf auf meinsportradio.de.
Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes. Erdbeerzeit mit Chip and Charge. Vom 1. bis 15. Juli berichten unsere Tennisexperten Andreas Thies und Philipp Joubert täglich über die Ereignisse des ältesten und prestigeträchtigsten Tennisturniers der Welt. Erdbeerzeit mit Chip and Charge. Das tägliche Update aus Wimbledon auf meinsportradio.de.
Wir kommen zur PGA Tour hier bei Nur Golf auf meinsportradio.de, schauen zum Quicken Loans National im TPC Potomac und auf Francesco Molinari, der Italiener, der hat sich seinen ersten offiziellen Titel auf der PGA Tour gesichert, hat mit minus 21 dank einer 62er Runde zum Abschluss dieses Turnier gewonnen mit einem Erdrutsch-Sieg mit 8 Schlägen Vorsprung vor Ryan Armer und 9 Schlägen Vorsprung vor Sung Kang. Und Tiger Woods, der liegt auch noch gut platziert, nämlich zusammen mit Abraham Anser auf dem geteilten 4. Platz bei minus 11. Francesco Molinari ist der erste Italiener, der auf der PGA Tour seit 1947 einen Sieg feiern konnte. Und damit hat sich letztlich ausgezahlt, dass er eben das Turnier in Paris auf der European Tour ausgelassen hat und sich lieber darum gekümmert hat, auf der PGA Tour dann seine Spielberechtigung fürs nächste Jahr zu sichern, Desiree. Und das hat er sich gesichert. Der hat jetzt erstmal eine Ausnahmegenehmigung bis 2020.
Ja, das ist auf jeden Fall natürlich eine Bombensicherheit, jetzt mal so in der Hinterhand die Tourkarte zu haben und zu sichern und auch eben jetzt für 2 Jahre zu haben. Ist ja eigentlich immer das Asset, was dir am wichtigsten ist nach so einem Turniergewinn. Klar freuen die sich auch über Geld, und wenn du jetzt nicht einer der Top-3-Spieler bist oder Top-10, die sich sowieso über Geld überhaupt keine Gedanken mehr machen müssen, dann nimmst du auch die Kohle natürlich gerne mit, aber meistens ist die Tourberechtigung, die Spielberechtigung natürlich das, was tatsächlich überlebensnotwendig ist. Mhm. Und für Francesco Molinari ist da jetzt alles mal in trockenen Tüchern.
Und deshalb hat er auch gesagt, es war eine schwierige, aber letzten Endes eine richtige Entscheidung, PGA Tour vorzuziehen.
It's great. It's what I came here for. It was not easy to skip Paris and the French Open. But I think in the end I can say I took the right decision.
Das kann man in der Tat sagen. Entsprechend stolz ist er natürlich dann auch auf diesen Titel, auf diesen ersten Titel auf der PGA Tour gewesen.
Amazing. I still have to realize what happened today, but it was a lot easier than I thought, and I'm glad I played great. The start of the back nine was incredible, so really proud of what I've done, and I hope a lot of guys back home were watching tonight.
Das werden sie auf jeden Fall sicherlich getan haben. Desiree hat die Back Nine schon angesprochen, da ging's ja richtig los. Die Front Nine mit 2 Birdies eher konservativ.
Ja, also der Start war jetzt noch nicht raketenmäßig, aber das Wichtige ist ja tatsächlich, wie wir ja schon x-mal auch angesprochen haben, was du auf dem Back Nine da veranstaltest. Und er war jetzt auch nicht zwingend unter Druck und war ja jetzt schon gut positioniert, bevor die Schlussrunde losging, war jetzt nicht so wie zum Beispiel bei Alex Noren, dass du sagst, okay, ich lege 7 Schläge zurück, ich muss jetzt was machen. Und ich denke, Francesco Molinari hat den idealen Weg gefunden, auf der einen Seite nicht zu sehr zu verteidigen, nur zu denken, naja, solange ich jetzt nichts falsch mache, werden die anderen schon nicht rankommen, sondern wirklich nach vorne zu spielen. Und der Quick Start dazu war natürlich dann das Eagle auf der 10, das ist ganz klar. Also natürlich waren die ersten 9 noch also relativ verhalten, aber wie gesagt, musste er jetzt auch nicht zwingend mehr tun, weil er einfach riesen Vorsprung hatte, und dann aber wirklich loszulegen mit diesem Eagle auf der 10, was schon also wirklich ein absolutes Highlight war, und dann noch Birdie, 4 Birdies in Serie hinterher zu spielen bis zu 14, du hast einen Vorsprung, wo du dann langsam einen Taschenrechner für brauchst, also das ist halt auch mal eine Manier, so einen Vorsprung dann ins Ziel zu bringen und natürlich mega auszubauen, wir haben schon oft genug Schlussrunden gesehen, wo Spieler in Führung lagen mit x Schlägen, und damit spiele ich jetzt schon lange auch nicht mehr auf Martin Keimer an, sondern das ist ja nun wirklich auch ganz anderen Golfern noch passiert, wo du dann die Schlussrunde anfängst und einfach das Problem hast, also das klingt jetzt blöd, aber es ist quasi ein Motivationsproblem. Okay, jetzt versuche ich das sicher über die Runde zu bringen, und das ist dann halt meistens der Anfang vom Ende, wenn du dann irgendwie, wenn du praktisch die Energie des Adrenalin nicht mehr hast, um dein normales Golf zu spielen unter Umständen. Das kannst du verlieren, und insofern ist das natürlich jetzt mal also eine absolute Bilderbuchleistung, dann zu sagen, gut, okay, dann zerlege ich jetzt halt den Platz auf den Back Nine und spiele da Birdies in Serie. Und wenn du dir das anschaust bei Francesco Molinari, der hatte auch eine Lernkurve, ähnlich wie Alex Noren, nur spielt die sich halt im Bereich 67, 65, 65, 62 ab. Und diese 62er Schlussrunde war einfach, also das ist ein Knaller. Und wie gesagt, das ist schwierig. Man darf dann nicht denken, naja, der hat ja eh schon Vorsprung. Nein, es ist wahnsinnig schwierig, da dann wirklich den Flow zu haben und da dann den Bock zu haben, sozusagen wirklich einen Birdie nach dem anderen zu spielen. Er hatte Glück, es gehört beim Golfen auch immer Glück dazu, dass dieses Eagle an der 10 natürlich so passiert ist. Das ist eine Top-Golfleistung, aber da gehört immer auch noch ein Quäntchen Glück dazu. Und das hat ihn dann ja völlig entfesselt.
Definitiv. Wenn du dann auf ein Eagle dann noch 4 Birdies in Serie folgen lässt, absolut super. Und das beflügelt ihn natürlich dann auch wieder in Richtung seines großen Saisonziels, nämlich das Tour Championship zu erreichen, die Playoffs des FedEx Cups.
It's great. I was a long way back in the FedEx standings and I thought I deserved to be further up, so it's nice to catch up a little bit. I think last year I missed the Tour Championship by one shot, so that's the mission this year, and today is a great step forward towards that.
Ja, geteilt, beziehungsweise Platz 42 ist er jetzt im FedEx Cup Ranking, hat sich um 81 Plätze nach oben geschoben. Also das ist schon eine echte Ansage und eine echte Hausnummer, die Serie.
Ja, auf jeden Fall. Und das ist halt, also das war wirklich, er hat schon gesagt, er hat es wirklich um einen Schlag praktisch verpasst, da beim Finale dabei zu sein. Und es ist halt einfach ein gutes Saisonziel zu sagen, ich will im FedEx Cup wirklich bis ganz zum Schluss dabei sein, nicht nur die Playoffs erreichen, sondern ich will das Finalturnier erreichen. Du musst dir ja irgendein Ziel setzen und ja, jetzt mal mit meiner Feldwald- und Wiesenpsychologie, ich finde das Ziel, praktisch eine bestimmte Platzierung in so eine Jahreswertung zu erreichen, ist deutlich einfacher als abstrakt den Ryder Cup spielen zu wollen, erreichen zu wollen. Weil das ist so ein bisschen, das ist so, ja klar, es will jeder immer gut spielen, so ungefähr. Aber wenn du natürlich jetzt dieses, wir haben das ja auch in anderen Sportarten, wenn du so ein Ziel knapp verpasst hast, in einem Jahr X, in dem Fall 2017 bei Francesco Molinari, dann hast du natürlich noch so andere Guts dann, die dich dann so beflügeln können im Jahr drauf, dass du sagst, nee, ich will da jetzt hin. Und deswegen hat er sich dafür entschieden, das Turnier auszulassen. Und ich habe auch tatsächlich, wie viele andere, im Vorfeld auch gedacht, wow, okay, Molinari spielt Quicken Loans, kann man machen, wundert mich jetzt aber. Und was heißt wundert mich? Natürlich war mir schon klar, was er damit bezweckt, aber die Ryder Cup-Spieler sonst, die aufs Team irgendwie da scharf sind, und Molinari ist ja noch nicht bombensicher qualifiziert gewesen, die waren halt nun mal, die meisten davon waren in Paris zu finden. Und insofern war das schon, also eine wirklich schwierige Entscheidung, also das also wirklich schwierig, das hat er selber gesagt, aber das ist jetzt auch nicht einfach nur so dahingesagt. Und die Kalkulation ging total auf und es freut mich, weil er wirklich einer der unauffälligsten, nee, das ist falsch, das nicht, aber er ist sehr unterm Radar eigentlich immer gewesen in seiner Karriere. Er ist nicht einer dieser wahnsinnig lauten und extrovertierten Spieler. Und ich erinnere mich immer noch an diese Finalpartie Ryder Cup 2012, Wunder von Medina, wo er gegen Tiger Woods gespielt hat. Und die Runde halbiert hat, und das war ja dann quasi zeitgleich mit dem Keimer-Putt, an den wir uns alle ja sehr, sehr gerne erinnern. Und aber wo er einfach ganz wirklich cool diesen Tiger Woods bespielt hat, in Anführungszeichen. Also irgendwie in Schach gehalten hat, dass die letztendlich rausgekommen sind und diese Runde halbiert hatten und diesen halben Punkt dann eben eingefahren haben. Und das hat mich schon damals irgendwie beeindruckt, aber er ist halt dann eher so manchmal ein bisschen unterm Radar. Und jetzt hat er sich da wirklich auf der PGA-Tour auch mal ganz extrem in den Vordergrund gespielt und auch ins Bewusstsein der Spieler gespielt. Und sein Spiel diese Saison ist absolut auf dem Punkt und er hat immer noch aufsteigende Tendenz, würde ich sagen. Und ich würde ihm so wünschen, dass er das jetzt fortsetzt.
Die 62 zum Abschluss war auch die beste Schlussrunde in dieser ganzen Saison auf der PGA Tour. Also damit hat er auch nochmal ein Ausrufezeichen gesetzt, was ihn dann sicherlich auch im Gedächtnis der amerikanischen Fans dann noch etwas präsenter dann einmauern wird. Gucken wir nochmal auf die weiteren Platzierten. Ryan Armer und Sung Kang, die haben sich ja auch verbessert. Armer, da ging es einen Platz nach oben. Für Kang, da ging es 13 Plätze hoch. Der hat eine 64 zum Abschluss gespielt.
Ja, das ist eine richtig gute Runde von Sung Kang auf jeden Fall. Und ja, also das, da ist halt auch wieder, der hat gut begonnen mit 3 Birdies relativ früh bis zur 6 und hat dann eben auch das gemacht, was wir vorhin schon bei Alex Noren angesprochen hatten. Er hat halt hinten raus dann die Birdies geliefert, auf der 14. Birdie, auf der 17. Birdie und auf der 18. Birdie. Bogiefreie Runde und dann springt er natürlich nach oben. Also insofern, es war sowieso irgendwann klar, dass alle nur noch um Platz 2 spielen und Molinari eh völlig enteilt ist. Aber da hat er dann damit immerhin noch jemand, so einen unbekannten Nachwuchsspieler, kennt keiner, Tiger Woods in Schach gehalten. Ja. Ich meine, er hat sich da vor ihm platziert mit dieser 64. Tiger Woods konnte nur in Anführungszeichen der 66 spielen. Und ich würde das mal als riesen Ergebnis für so einen Kank verbuchen.
Das sollte man auf jeden Fall. Über Tiger Woods sprechen wir gleich noch. Geteilter Vierter zusammen mit Woods, ein Mexikaner, Abraham Enzer, der hatte am Samstag eine 62 gespielt. 8 Birdies, kein einziges Bogey. Ja, und dann ging er als Co-Leader in die Schlussrunde. Und mit dem Druck und vor allen Dingen auch mit dem Tempo von Molinari, da konnte er natürlich nicht mithalten. Aber am Ende dann eine 72 auf der Schlussrunde gespielt. Kein Birdie, 2 Bogeys. Die Kehrseite der Medaille dann für ihn.
Ja, ist aber auch schwierig, ganz ehrlich. Und so lange ist er jetzt noch nicht dabei auf der Tour. Mhm. Das war jetzt so ein bisschen auf und ab. Der hatte die PGA-Tour-Karte schon, hat sie dann wieder verloren, hat sie dann jetzt wieder bekommen. Das klingt jetzt irgendwie auch doof, wie ich das sage, aber ich würde sagen, er kann immer noch froh sein, auf diesem geteilten vierten Platz geblieben zu sein. Da kannst du auch noch deutlich krass weiter nach hinten zurückfallen. Also natürlich kann er selbst jetzt mit dieser 72 nicht so zufrieden sein, wenn du am Sonntag deine schlechteste Runde des Turniers spielst. Das ist halt genau verkehrt rum. Aber er hat mit dieser 62 und auch mit der 65 am Donnerstag schon auf Ausrufezeichen gesetzt. Und also da finde ich, 2 Bogies, okay, so what, kein Birdie ist natürlich immer doof, aber er hat es ja noch irgendwie zusammengehalten. Also da hat er wirklich gescrambled ohne Ende. Und dann nur 3 Plätze nach unten zu fallen und nicht komplett gleich aus den Top 10 rauszufallen, ist in dem Fall, ja, irgendwie noch okay. Also will ich jetzt nicht irgendwie respektlos wirken, aber da habe ich schon ganz andere Einbrüche bei Führenden, die in den Schlusstag gehen, gesehen.
Haben wir auch bei diesem Turnier gesehen, Zach Blair zum Beispiel, der war nach 3 Runden noch geteilt. Der Dritter spielte dann eine 77 und fiel auf den 27. Platz zurück. Jetzt lass uns gleich die Serie hier noch bei nurgolf auf meinsportradio.de über Tiger Woods sprechen. Geteilter Vierter.
Hören, was andere denken. meinsportradio.de. Like it auf Facebook/meinsportradio. Die Formel 1 auf meinsportradio.de wird dir präsentiert von motorsporttotal.com und formel1.de.
Tiger Woods, das ist jetzt noch Thema hier bei nurgolf auf meinsportradio.de. Tiger Woods beim Quicken Loans, ja, auch noch Veranstalter dieses Turniers, Chairman, Host, wie man möchte, aber eben auch auf dem Platz mit dabei gewesen und das als geteilter Vierter mit -11 am Ende. Gut, gegen Francesco Molinari, da hatte er keine Chance, 10 Schläge hinter dem Italiener landete Woods, aber er hatte sich für dieses Turnier ja ein bisschen was ausgerechnet, hatte den neuen Putter rausgeholt, hat sich da versucht, mit zu verbessern in seiner Achillesferse in dieser Saison, muss man ja sagen. Das Putting, das war das, was nicht so gut lief. Und es hat tatsächlich funktioniert, die Serie.
Ja, es hat funktioniert, aber eben auch in der Entwicklung zu sehen. Er hat am ersten Tag eine 70 gespielt, was auch noch nicht katastrophal ist, aber eben nur eine Even-Par-Runde. Und da war es so, dass man noch sagen musste, neuer Putter, also hat jetzt noch nicht so richtig viel gebracht, beziehungsweise der Touch ist noch nicht so da. Aber da hatten wir in unserer Berichterstattung drüber gesprochen am Freitag, dass das jetzt auch nicht unbedingt nach einem Tag bewertet werden sollte. Mhm. Und prompt ist es dann eben auch übers Wochenende deutlich besser geworden. Er hat ja am Freitag dann eine 65 hinterher gespielt. Und dieser Putterwechsel hat sich bewährt. Letztendlich. Das ist wirklich, war schon, finde ich, also finde ich, finde es eine große Umstellung tatsächlich. Ich habe witzigerweise selbst den Gegenwechsel gemacht. Entschuldigung, das ist kurz uninteressant, aber ich muss es trotzdem loswerden. weil ich spiele eigentlich schon sehr, sehr lange einen Mallet Putter, den ich auch sehr, sehr gerne mag. Hab aber so einen Blade Putter noch rumstehen und der ist auch gut, den habe ich davor eben gespielt und es ist einfach ein bisschen Unterschied, hartweich und so weiter und du hast natürlich ein bisschen mehr Gewicht, wenn du diesen Mallet Putter hast Und dann habe ich gedacht, gut, okay, aber diese Mallet-Putter sind ja gut und schön, aber du kannst halt nicht so cool die Golfbälle so hochschnippen damit, ne? Und dann habe ich gedacht, Mensch, ich sollte vielleicht doch mal wieder diesen Blade-Putter ausprobieren. Ja, also manchmal habe ich auch völlig gestörte Ideen oder relativ unmotivierte Ansätze für Wechsel in meinem Golfspiel. Und dann bin ich eine Runde mit dem Blade-Putter gegangen. Das war jetzt auch nicht schlecht, aber es war ein massiver Unterschied einfach. Und wenn du jetzt das runterbrichst, dass das bei mir als Amateur ja völlig egal ist und das natürlich auch ganz andere Plätze sind, wo die Unterschiede gar nicht so krass zutage treten, war mir dann im Nachhinein dieser Putterwechsel von Tiger Woods dann doch also sehr, sehr bewusst, wie groß der ist. Ja. Und also wie groß der Unterschied dann auch ist vom Gefühl her. Und insofern ist es klar, dass er eine Zeit lang braucht. Findet es aber okay, also weil du musst manchmal einfach was dann ändern, was du vielleicht vorher noch nie geändert hast. Und wenn er jetzt damit zurechtkommt, also die Schlussrunde, dass ihm Molinari komplett enteilt ist, also da konnte er halt, den konnte er nicht einfangen, das war nicht möglich. Aber er hat eine, finde ich, wirklich sehr gute Schlussrunde gespielt, 2 Bogies, so what, auf 11 und 13, hat aber drumherum angemessen viele Birdies gespielt und hat sich damit da auf diesen 4. Platz da gehievt. Das ist immerhin nochmal 6 Plätze verbessert. Also ich würde diese Schlussrunde als sehr, sehr gut verbuchen und auch als gutes Momentum, was er letztendlich mitnehmen kann für die kommenden Turniere. Und das wird bei Tiger Woods natürlich jetzt nicht die nächsten Turniere in den 2 Wochen sein, sondern eben die Open.
Da gucken wir gleich auch nochmal drauf. Molinari hätte er wahrscheinlich mit dem Putter nur einfangen können, wenn er die nach dem geworfen hätte. Sonst keine Chance gewesen. Ansonsten aber lass uns nochmal sein Putting in Zahlen ein bisschen untermauern. 7. in Sachen Strokes Gained Putting, 4,775, also eine deutliche Verbesserung zu seinen letzten Starts und zum Durchschnitt in dieser Saison. 21 Birdies gespielt zusammen mit Francesco Molinari, die meisten bei diesem Turnier. Und was sagt er selber zum Putterwechsel?
Yeah, not only that, I did some good work last week. I feel like I'm starting the ball on my lines again, and I got the speed. And I hit a lot of putts that didn't go in, which is fine. As long as I'm hitting good putts, I'm seeing my lines. That's something I had been missing for a while now, for better part of almost 2 months. I really hadn't had it. This is the week I finally turned around.
Also den Turnaround geschafft, hat er gesagt. Er sieht auch die Linien jetzt wieder besser. Es läuft mit dem Putter. Hoffentlich kann er sich das bewahren. Desiree hat schon gesagt, nächster Stopp für Tiger Woods sind dann The Open. Und da wird es natürlich dann einen deutlich anderen Platz geben als jetzt beim Quicken Loans National. Deutlich andere Bedingungen. Tiger Woods zu den Unterschieden bei The Open.
Probably get used to playing in a sweater again.
Yeah.
Not like this. It'll be again just, trying to, Carnoustie, you have to drive the ball well. It's a pretty narrow piece of property. And as we all know, the winds can blow all different directions there. You got to be able to keep the ball low. But also, then again, when it turns downwind, you got to be able to hit a sky high. And so, thank goodness I've played a Scottish Open, a British Open there. And so I'm familiar with the place.
Also er kennt Carnoustie, weiß ganz genau, worauf es ankommt und hat auch den Wind schon angesprochen, der das Ganze dann natürlich auch ein bisschen kühler macht und hat gesagt, er muss das Sweatshirt wahrscheinlich wieder rausholen. So luftig wie gestern kann er da nicht spielen.
Nee, wobei das tatsächlich auch, also das ist jetzt ein sehr äußerliches Merkmal, aber es ist schon ein Unterschied, ob du einfach im T-Shirt spielst oder eben wie auch immer, oder ob du dann mehr anhast. Also das finde ich auch zum Beispiel krass, dann wenn die Regenkleidung tragen müssen. Ich finde, also weißt du, wie gesagt, bei uns Amateuren, meine Güte, bei den Schwüngen, dann macht das nicht so wahnsinnig viel aus. Aber also für mich ist zum Beispiel immer eine krasse Umstellung, wenn ich Regenkleidung trage, weil du ja dann drunter meistens auch noch irgendwie was, zum Beispiel ein Pulli womöglich anhast, wenn es kalt ist. Und das ist auf jeden Fall eine Riesenumstellung, schwungtechnisch. Also was heißt eine Riesenumstellung? Du hast einfach andere Bewegungsfreiheit oder eben nicht mehr so Freiheit. Und insofern, also das klingt jetzt doof, aber es ist tatsächlich auch andere Bekleidung ist halt schon ein minimaler Wechsel. Die sind ja so feingetunte Turnierpferde, sage ich jetzt mal, dass dann natürlich auch ein Pulli mehr dann schon einfach auch wieder eine ganz kleine Kleinigkeit im Spielgefühl ausmacht. Das wird aber tatsächlich ein sehr kleiner Prozentsatz sein im Vergleich zu dem, was da zum einen platztechnisch in Carnoustie dann geboten ist. Linkskurs hast du natürlich sowieso schon angesprochen. Wind, ganz krass. Und zum anderen natürlich einfach dann Major-Turnier, ganz andere Anforderungen. Also das wird sehr, sehr spannend werden. Und ich bin tatsächlich, also Tiger Woods ist jetzt kein junger Spieler, der nicht weiß, wie man Linkskurses spielt. Aber sein Comeback jetzt hat jetzt ja nicht zwingend auf Linkskursen bisher, Courses bisher stattgefunden. Insofern wird es tatsächlich spannend sein. Er hat natürlich wirklich absolut viel Erfahrung und kann die einbringen. Aber da bin ich jetzt schon gespannt, wie er tatsächlich dann den Platz spielen wird.
Das werden wir dann natürlich auch verfolgen. Und wir müssen noch vor allen Dingen über Stefan Jäger sprechen, Desiree. Der hat sich mit einer geteilten 13. Positionierung, mit einem geteilten 13. Platz aus dem Turnier verabschiedet, ist auf der Schlussrunde mit einer 68 nochmal 9 Plätze nach oben geschnellt. Endlich mal eine Top 15 Platzierung von Stefan Jäger.
Ja, und du hast dich an der richtigen Stelle versprochen, weil es wäre eigentlich eine Top-10-Platzierung gewesen. Er hat leider wirklich, also erstmal toller Turnierverlauf, die 73 am Freitag war jetzt nicht glorreich, aber das kann passieren, das ist völlig okay. Die 67 und 65 am Freitag und Samstag, am Donnerstag und Samstag waren wunderbar. Mhm. Die 68 als Schlussrunde ist zahlenmäßig auch völlig okay. Ja. Aber was halt schade ist, er hat halt die Frontline mit 3 Birdies wirklich makellos gespielt, dann nochmal 2 Birdies auf 10 und 16 gespielt und war da eben in den Top 10, ganz eindeutig. Und hat dann an der 17 einen Double Bogey hinnehmen müssen, an dem Par 3 und an der 18 noch einen Bogey gespielt. Also er hat dann wirklich 3 Schläge verloren auf den letzten 2 Löchern. Und wenn man jetzt da mal sagt, okay, wir geben ihm einen Bogey, aber dafür das Double Bogey nicht, dann wäre er eben tatsächlich auf einem geteilten 8. Platz jetzt gewesen. Also hätte Fahrradkette und so weiter. Oder wäre Fahrradkette, heißt es ja neuerdings.
Ganz genau.
Aber es zeigt zumindest das Potenzial. Also Stefan Jäger muss aus dieser Schlussrunde rausgehen. Das weiß er selber, das muss ich ihm nicht sagen, aber einfach nur für uns auch vom Gefühl her mit der ganz klaren Message, ich bin in der Lage, bei so einem Turnier unter den Top 10 zu landen. Gut, okay, die 2 Schlusslöcher waren das verkackt und natürlich ist das auch ein Problem, dass man da dann vielleicht ein bisschen die Nerven verliert, kombiniert mit ein bisschen Pech, aber er hat da jetzt eine sehr, sehr gute Leistung abgeliefert und wie gesagt, ich würde mehr dieses Top-10-Potenzial im Kopf mitnehmen oder zu versuchen, zumindest es mitzunehmen, als jetzt da den Blick auf die beiden Schlusslöcher zu richten, das ist meine Güte.
Er weiß, dass er es kann und er hat es jetzt auch wieder endlich bestätigt gekriegt auf der PGA Tour, dass es im Bereich des Möglichen liegt. Zweiter Deutscher im Stahl oder im Feld, Alex Schelker, geteilter 32. am Ende auch eine gute Platzierung für ihn, ging auch nochmal 2 Plätze nach oben, trotz der 70 am Schlusstag.
Ja, das ist eine even Paarrunde gespielt, erst 2 Bogies und dann eben aber auch, was ich ja immer persönlich dann gerne mag, wenn man dann hinten raus noch so ein bisschen zündet und an der 14 und an der 17 hat er jetzt dann eben noch ein Bogey gespielt, sich da wieder auf even Paar gehievt, sich dadurch auch nicht groß verändert im Leaderboard, war vorher irgendwie auf einem 34., jetzt ist er auf einem geteilten 32. Platz. Also das kann er natürlich tatsächlich noch deutlich besser. Insofern ist auch im innerdeutschen Vergleich sozusagen die Leistung von Stefan Jäger wirklich groß einzuschätzen. Finde ich wirklich eine tolle Sache, was er da abgeliefert hat.
Und vor allen Dingen toll, wenn wir es vergleichen mit dem Ergebnis der Deutschen auf der European Tour an diesem Wochenende.
Ja.
Ja, auch noch mehr deutsche Siege oder noch mehr deutsche Top-Platzierung können wir leider heute nicht mehr vermelden, denn wir gucken gleich nochmal zu den Champions und da hat es Bernhard Langer nicht geschafft, beim Major sich die Top 10 zu platzieren. Der ist geteilter 16. geworden, wie Bernie das geschafft hat bei der US Senior Open, gleich bei uns hier auf meinsportradio.de bei Nurgolf.
Hören, was andere denken. meinsportradio.de. Like it auf facebook.com/meinsportradio. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, wir sind Andreas Thies
und Christian Ömicke von meinsportradio.de Go Snooker.
Regelmäßig berichten wir in einstündigen Sendungen über das Geschehen auf dem Grüntisch.
Dazu gibt es tagesaktuell in der Sportshow auf meinsportradio.de die neuesten Ergebnisse.
Wenn dir gefällt, was wir tun, freuen wir uns über eine gute Bewertung bei iTunes.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
2 Majors haben wir noch zum Abschluss von Nur Golf auf meinsportradio.de zu besprechen, nämlich zum einen die US Senior Open auf der, wie gesagt, Seniorentour bei den Champions und da hat sich David Toms am Ende durchgesetzt. Der US-Amerikaner gewann mit -3 einen Schlag vor Miguel Angel Jimenez, Tim Petrovic und Jerry Kelly. Die liegen alle auf dem geteilten 2. Platz bei -2 und für Bernhard Langer, da hat es in diesem Jahr mal gerade zum geteilten 16. Platz gereicht. 72 am 1. Tag und eine 76 am 2. Tag war dann doch ein bisschen zu viel. Das konnte er an den Schlusstagen dann nicht mehr rausholen. Desiree, lass uns erstmal bei Bernhard Langer bleiben. Mein Gott, ist der schlecht.
Ja, also wir sind natürlich über die Jahre so verwöhnt von Bernhard Langer und seines Kurs, dass er dauernd gewinnt, dass es tatsächlich im Moment verwunderlich ist für uns, dass er da nicht weiter vorne landet. Auf der anderen Seite, ich hatte das letztes Jahr und auch vorletztes Jahr, glaube ich, mehrmals formuliert, von wegen Gähn, Bernhard Langer hat schon wieder gewonnen. Das ist ja die Krux, ne? Du machst unglaubliche sportliche Ergebnisse über Jahre hinweg und alle sind dann irgendwann gelangweilt und denken, ach Gott, hat er schon wieder gewonnen. Und dann läuft's nicht und dann, oder dann sind die Ergebnisse mal ein bisschen unterschiedlicher und dann beklagen sich auch wieder alle. Ja, Bernhard Langer ist einfach nicht in der Form, die er letztes Jahr hatte und auch die Jahre zuvor. Woran das liegt, kann ich nicht sagen, weil ich die Seniorentour nicht verfolgen kann. Also ich habe da einfach kaum Bildmaterial irgendwie jetzt gesehen. Und insofern ist es einfach nur für ihn wirklich ein ungewöhnlicher hoher Rundenscore, gerade speziell auch die 76 am zweiten Tag, wobei am zweiten Tag generell die Scores etwas höher waren. Die haben alle gekämpft mit den Grüns und vielleicht lag es halt auch bei Bernhard Langer daran. Die Grüns waren wohl sehr unberechenbar, sehr schwierig zu lesen und dann splittet sich so ein Feld natürlich automatisch dann auch auf. Und du siehst es ja auch am Gesamtscore von David Toms, der dann bei einer -3 liegt, dass das also jetzt, und die haben ja 4 Tage gespielt, die Senioren spielen ja bei normalen Turnieren nur 3 Tage. Aber wenn du über 4 Tage dann einen Score von -3 reinbringst, dann kannst du dir vorstellen, wie der Platz oder wie die Bedingungen waren. Also das ist dann wirklich gepaart natürlich einfach schwierig. Insofern, meine Güte, Bernhard Langer, geteilter 16. Platz, gibt Schlimmeres.
Zusammen übrigens mit Vijay Singh, und zu Vijay Singh, da hast du auch noch ein bisschen was zu erzählen.
Ja, mit dem habe ich noch eine Rechnung offen, der gute Vijay Singh. Also das ist ja alles gut und schön. Als ich in China war, habe ich nicht nur diesen World Cup Course gespielt in Mission Hills, sondern auch den Vijay Singh Course. Hat sich für mich so nett angehört, habe ich gedacht, oh, der hat bestimmt einen tollen Course designed. Und dann war ich da unterwegs und das ist das Fieseste, was mir in meiner Karriere jemals untergekommen ist, also auch in Relation zu den anderen Courses in Mission Hills, weil er wirklich, also ich habe keine Ahnung, aber er wollte mir wirklich Sand in die Augen streuen, buchstäblich. Also das war so, dass praktisch an allen Löchern Sand unfassbar im Spiel war. Ich rede nicht von vereinzelten Bunkern, sondern ich rede davon, dass du schon bevor du überhaupt zum Abschlag gefahren bist, das war ja alles natürlich total schön designt, also vor dem Abschlag noch, war ja schon so eine Sandfläche mit so einem Kaktus in der Mitte drin oder so, wo du dann schon Zustände kriegst, weil du ja an den Löchern davor auch schon gerne mal im Sand lagst, dann willst du nicht auch noch vorm Abschlag sehen. Und dann hast du ganz gerne enge, lange Spielbahnen, die sich da so hinziehen, die an sich schon schwer genug zu spielen sind, die auch alle abschüssig sind, und zwar von links oben nach rechts unten. Wo du also schon weißt, wenn ich sehr weit nach links spiele, kann der trotzdem nach rechts unten rollen. Und was ist rechts unten? Über die gesamte Spielbahn verteilt, genau, eine Sandfläche. Ich spreche noch nicht mal von Bunkern, ich spreche von Sandflächen. Ah. Lieber Herr Singh, ich kann zwar Bunker spielen, aber ich hätte es gerne nicht so oft anwenden wollen. Also das ist wirklich, also es ist natürlich ein toller Kurs und super anspruchsvoll und er ist super schön gesetzt und gepflegt und alles, aber der hat mir echt fast den Zahn gezogen, wo ich mir gedacht habe, boah, also das ist jetzt, also das ist mit anspruchsvoll noch deutlich euphemistisch umschrieben.
Die Ansprüche an die Golfer in Colorado Springs auf dem Broadmoor Course, die waren jetzt auch nicht so einfach, hat man ja an den Scores schon gehört. -3 für den Sieger David Toms. Aber, und was vor allen Dingen auch da wieder kompliziert war, wie bei US Open normalerweise auch immer, auch auf der regulären Tour, das sind natürlich die Grüns. Die waren auch wieder höllisch schnell. David Toms, der hat aber das Kunststück geschafft, sogar lange Putts auf diesem Kurs zu lochen. Und das hat am Ende dann auch den Unterschied ausgemacht. Also David Toms auch im etwas fortgeschrittenen Alter immer noch das Gefühl für die Geschwindigkeit.
Ja, das hast du da gebraucht. Und der hat eben zum richtigen Zeitpunkt da aufgedreht. Also er hat auf der 16 einen 15-Fuß-Putt zum Birdie eingeschoben. Das war schon mal irgendwie eine wichtige Aktion. Und dann hat er wirklich so ein abwärts 20-Foot-Putt an der 17 gleich auch nochmal gemacht, um das Paar zu retten, also weil er da in einem Fairway-Bunker war. Und insofern ist das also absolut das war also gut gelöst und er hat das wirklich gut nach Hause gebracht auf den Schlusslöchern, auch wieder natürlich entscheidend die Schlusslöcher, und hat damit eben Miguel Angel Jimenez und Petrovic und Kelly dann eben hinter sich lassen können. Und die waren wirklich, also an der 14 oder 15 waren die alle noch in geteilter Führung unterwegs. Also da ging es wirklich um Nuancen. Die hätten da alle gewinnen können und letztendlich ging es um ein, zwei Putts, die David Toms gemacht hat und André eben nicht. Und das ist das Rezept.
Ja, so hat er sich diesen Major-Titel gewonnen oder geholt. Major bei den Damen war ja auch umkämpft. KPMG Women's PGA Championship in Kildare, Illinois. Da gab es ja auch drei Damen, die vorweg marschierten und die am Ende ins Stechen mussten. Sungjoon Park, Nasa Hataoka, über die haben wir letzte Woche schon gesprochen, und So Yeon Ryu, die ja auch schon Majors gewonnen hat. Am Ende setzte sich Sungjoon Park durch.
Ja, und das ist wirklich, also das hätte ich so gerne gesehen und kann man sich dann eben nicht live anschauen, leider bei uns PGA Tour gibt's nur hinterher auf YouTube. Und das war so spannend, weil im Verlauf der Schlussrunde, und ich habe das wirklich quasi während Fußballguckens und Golfguckens dann auf dem Handy per Twitter verfolgen müssen, war dann irgendwann klar, dass Nasa Hataoka, die Japanerin, eine unfassbar tolle Schlussrunde gespielt hat, eine 64, also wirklich mit zwei Birdies, einem Eagle auf der Front Nine schon, dann ein einziges Bogey auf der 10, gekontert mit einem Eagle auf der 11 und dann nochmal drei Birdies von 12 bis 16. Also das war eine Riesenrunde und die hatte dann den Score minus 10 im Clubhaus. Und da waren aber So Yeon Ryu und auch Sungjoon Park noch letztendlich mit der Möglichkeit, da natürlich deutlich drunter zu gehen unterwegs und hatten noch einige Löcher zu spielen. Und das ist dann sehr, sehr spannend geworden. Sungjoon Park hat das Ganze, die Schlussrunde ja mit einer 69 gespielt, bevor es dann ins Playoff ging, und hat einfach bogeyfrei gespielt, ganz konstant, ganz cool, nur drei Birdies gespielt, ein sehr wichtiges dann an der 14 eben, hatte damit dann den Score von Hataoka erreicht. Und bei So Yeon Ryu ging es äußerst bewegt zu auf der ganzen Runde. Die hat letztendlich ja eine 73 gespielt, also merkt man schon, dass sie sich eben noch runter verschlechtert hat sozusagen auf dem Playoff-Score. Hat gleich mal begonnen mit einem Double-Bogey auf der 2. Die lag ja schon bei minus 11 zum Start des Sonntages. Dann hat sie zwei Birdies hinterher gespielt, 6-7, gut, okay, ausgeglichen. Birdie 11, Bogey 13, wieder ausgeglichen. Dann Birdie 16, okay, und dann eben an der 17, also da war sie eigentlich drauf und dran, das Ding zu gewinnen, und zwar ohne Playoff, hat sie halt an dem Par 3 ins Wasser geschossen, hat dann Double Bogey kassiert und fiel dann so letztendlich mit einem Par an der 18 auf diesen Score minus 10 zurück, der dann letztendlich zum Playoff verführte. Und da ist das passiert, was ich leider befürchtet hatte, dass nämlich Hataoka ausgeschieden ist auf dem ersten Playoff-Loch, aber sie hat natürlich auch lange warten müssen. Die anderen zwei waren noch in Volldampf unterwegs. Also ich persönlich finde sowas dann immer schwierig, wenn du dann nochmal hochheizen musst praktisch für diese Playoffs. Vielleicht war es auch mangelnde Erfahrung, ich weiß es nicht. Und letztendlich hat sich dann Sungjoon Park durchgesetzt und hat sich da diesen Titel geholt. Und das war wirklich super spannend. Auch ein Drei-Damen-Playoff gibt's ganz selten, dass sich da drei Damen prügeln im Playoff und dann um einen Major-Titel. Also da kann sich keiner beschweren, dass das nicht spannend gewesen wäre.
Wirklich spannende Veranstaltung. Aus deutscher Sicht leider nicht so erfolgreich. Geteilter 40. Platz für Sandra Gahl und Caroline Masson und Sophia Popov. Die teilen sich den 57.
Ja, ist jetzt zahlenmäßig ist nicht so dolle. Auf der anderen Seite, es ist halt auch ein Major. Du hast auch Leute wie Inbee Park und Anna Nordqvist, die den Cut verpasst haben. Also du hast auch eine Paula Creamer auf einem 55. Platz und Christy Kerr, also die Solheim Cup Damen der Amerikanerin, auch unterwegs. Auch eine Aria Yutanogan konnte nur das Ergebnis von Sandra Gahl egalisieren mit einem geteilten 40. Platz. Also Lydia Ko auf Platz 31, also Michelle Wie, Stacey Lewis auf Platz 28. Also es war dann letztendlich schon so, dass sich da vorne eine Gruppe festgesetzt hat, zu der übrigens auch Charlie Hull gehört hat, aus europäischer Sicht ja immer interessant, die selbst von sich sagt, dass sie natürlich so schwierige Plätze mag und dass sie die gerne bespielt. Und das hat sich mit einem geteilten 6. Rang daneben auch bestätigt, zusammen mit Brooke Henderson, die am Schlusstag noch ziemlich zurückgefallen ist mit der 74, die sie da gespielt hat. Also es sind natürlich auch wieder viele Koreanerinnen dann unter den Top 10, wie wir das ja oft so sehen. Also es war kein einfaches Turnier, es war ein Major-Turnier. Und insofern, ich würde vor allem den 57. Platz von Sophia Popov hervorheben. Caroline Masson wird damit sicher nicht unbedingt jetzt wahnsinnig glücklich sein, aber Sophia Popov spielt ja normalerweise Symmetra-Tour. Und für sie ist es, finde ich, ein toller Erfolg, beim Major dabei zu sein und dann eben einen Cut zu schaffen und dann auch eben zusammen mit Caroline Masson platziert dann ins Clubhaus zu kommen. Also insofern, ja, jetzt jetzt nichts Aufsehenerregendes, aber auch eine gute Leistung von ihr auf jeden Fall.
Ein positives Ende für Nur Golf hier auf meinsportradio.de. Also für diese Woche, natürlich sind wir in der nächsten wieder für euch da, berichten über die weiteren Events, die anstehen. Auf der European Tour geht's ja mit der Irish Open dann weiter, also Linkskurs Golf gibt's dann auch in der nächsten Woche bei uns hier immer montags in unserer großen Sendung und natürlich dann auch donnerstags, freitags und während der Woche mit den aktuellen Updates hier auf meinsportradio.de. Desiree, danke für diese Woche.
Gerne. Hören, was andere denken. meinsportradio.de. Folge uns auf twitter.com/meinsportradio.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super.